Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Theater ist Raum, Bühnenbild, Szene. Und oft ist das Visuelle ja sogar der stärkste Eindruck, den man von einem Theaterabend mit nach Hause nimmt. Umso mehr ärgert man sich gerade beim Deutschen Szenografiebund, dass ausgerechnet Deutschland für die weltweit wichtigste Ausstellung in Sachen Bühnenbild keinen eigenen Beitrag stellen möchte. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen nach Georgien, wo mutige TheatermacherInnen die zunehmend autokratische Regierung herausfordern. Stellen Sie sich vor, es gibt eine große Kunstbiennale oder Expo, alle Welt ist vertreten, nur Deutschland hat leider nichts zu Wege gebracht. Also gar nichts, kein Pavillon, nicht mal ein Eckchen in einer Ausstellungshalle. So oder so ähnlich wird es voraussichtlich aussehen bei der Prager Quadriennale. Das ist die bedeutendste Plattform für Szenografie, also Bühnenbild und Raumkunst. Und bei der nächsten Ausgabe 2027 wird es dort wohl tatsächlich keinen deutschen Beitrag geben, wie übrigens auch schon 2023 nicht. Dagegen protestiert nun der Deutsche Szenografiebund zusammen mit dem Internationalen Theaterinstitut in einem offenen Brief, den etliche berühmte BühnenbildnerInnen unterschrieben haben, darunter Katrin Brack, Anna Fiebrock, Ersan Montag oder Ulrich Rasche. Was dahinter steckt und warum das alles ein bisschen mehr bedeutet, als nur bei einer Ausstellung nicht vertreten zu sein, darüber spreche ich jetzt mit Theresa Monferrett, selber Bühnenbildnerin und Vorständin im Szenografiebund. Hallo.
Hallo.
Warum ist es so wichtig, bei der Quadriennale in Prag dabei zu sein?
Die Quadriennale in Prag ist einfach die internationale Länderschau für Szenografie. Also alle, die irgendwie mit Theater und Raum zu tun haben, kommen alle 4 Jahre zusammen zum Netzwerken, Allianzen zu bilden, sich auszutauschen, künstlerische und technische Innovationen zu teilen und in einen Wettstreit der Länder zu gehen.
Der offene Brief, den über 250 SzenografInnen und andere Theaterschaffende unterzeichnet haben, der hebt ja auch stark auf die politische und auch historische Bedeutung der Quadriennale ab. Worin besteht die denn eigentlich?
Naja, Prag einfach auch als Standort ist eben seit 1967, seitdem findet die Prager Quadriennale statt, immer schon auch in der Mitte von Europa ein sehr, sehr interessanter Umschlagpunkt gewesen von Ländern und auch für Austausch. Zu Zeiten, an denen es noch 2 Deutschland gab, war das ein Moment, wo sich Künstlerinnen aus Westdeutschland und aus der DDR treffen konnten, wo auch hinter der einen und auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs auf einmal Austausch auf einem Gebiet der Kunst stattgefunden hat. Die Prager Quadriennale ist eben halt nicht nur irgendeine Expo, sondern sie ist ein Austausch, der am Ende auch zur Völkerverständigung dient.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Was wird denn dort eigentlich gezeigt? Sind das Inszenierungen? Was sieht man da?
Ja, es ist natürlich total interessant. Wie bringt man eigentlich Bühnenbilder oder Bühnenbildfragmente zusammen, um sie dann auch gegeneinander antreten zu lassen?
Das ist schon auch ein Wettbewerb, oder?
Ja, es ist ein Wettbewerb. Es gibt am Ende, kann man die Goldene Trigger gewinnen als Land. Deutschland hat die auch schon gewonnen. Und das sind immer so kleine Karrees, so ungefähr 10 Quadratmeter. Und da baut jedes Land eine eigene Ausstellung aus. Früher waren das häufig Bühnenbildteile, Fragmente, irgendwas, was besonders innovativ, besonders cool, besonders schön war, die dann quasi abgebaut worden sind, im Heimatland dahin gekarrt worden sind. Aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich das total verändert. Das sind Installationen, das sind ganz aufwendige, bespielte Räume, wo Performances stattfinden, wo Lectures stattfinden, wo Workshops stattfinden. Der Gewinner im letzten Jahr war eine riesige Sandlandschaft von einem französischen Kollegen, der aus Sand die Pariser Unterwelt nachgebaut hat. Und daneben gab es irgendwie einen Beitrag, wo man so mit AR in kleine Räume wieder reingehen konnte und gleichzeitig irgendwelche großen Installationen mit sehr viel Musik, sehr viel Heu und sehr viel Liebe. Und so wie es früher war, dass es häufig einen Fokus gab auf eine Künstlerpersönlichkeit aus einem Land, ist es immer mehr wirklich auch ein Austausch, der thematisch geht, der hochpolitisch ist, wo man wirklich auch sieht, was die Länder bewegt.
Mhm. So, und jetzt 2027, die nächste Ausgabe, und da soll es eben keinen deutschen Beitrag geben. Was ist da schiefgelaufen?
zum 60. Jubiläum, leider passenderweise mit dem kuratorischen Titel Absences und Silences, haben wir bisher noch keine Zusage bekommen, dass es einen politischen Willen gibt, diese Ausstellung zu unterstützen. Bisher gab es eine kleine Förderung durch das Auswärtige Amt. In der letzten Ausgabe ist mit Hinweis auf den Überfall Russlands auf die Ukraine, wo das Auswärtige Amt und vor allen Dingen die Kulturabteilung sehr unter Druck geraten ist, ist da die Ausgabe gestrichen worden. Aber jetzt ist es natürlich umso wichtiger, auch weil sich die politische Situation ja nicht verbessert hat, dass wir dort ein Zeichen setzen und als diese starke Theatertradition und dieses starke Theaterland Deutschland einfach auch vor Ort sind und uns präsentieren. Hier in Deutschland spielt uns so ein bisschen leider der Föderalismus rein, weil natürlich mit der Kultur als Ländersache und keinem Kultusministerium sind natürlich die Mittel, das wissen wir, im Auswärtigen Amt auch begrenzt. Aber uns würde das Zeichen reichen, weil am Ende zeigt das doch, wie wenig Sichtbarkeit einfach auch Theaterszenografie auf der politischen Agenda hat. Und ich glaube, dass die Autorenschaft von SzenografInnen innerhalb unserer Kreise nicht mehr in Frage gestellt wird. Und ich wünsche mir aber eigentlich, dass das, was Theaterszenografie nämlich schaffen kann, nämlich eigentlich sowas wie emotionale Diplomatie zu betreiben, also über ein Gefühl und über einen Raum starke Botschaften mitzubringen. Und wenn man dann in Inszenierungen kommt, die aus Licht, Farbe und einer Räumlichkeit bestehen, dann kann man ohne Sprache in einen Austausch gehen. Und das ist das Tolle an der Prager Quadriennale, weil das passiert alle 4 Jahre.
Es gibt ja auch diesen berühmten Satz von René Polesch, der Raum sei der erste Autor eines Abends. Es gibt aktuell immer wieder Debatten auch um die Sichtbarkeit von Theaterberufen abseits von Schauspiel und Regie, worüber immer gesprochen wird, über Regie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als über Schauspiel. Wo sehen Sie denn die Szenografie und Bühnenbild da gerade, also jetzt mal so im Theaterbetrieb abseits der großen Politik?
Also wir SzenografInnen sehen uns ja sowieso als bildende Künstler in den darstellenden Künsten. Wir sehen uns aber auch als ganz fester Bestandteil von Regie-Teams. Diese Verkollektivierung und auch eine Demokratisierung von Regiearbeiten hat aus meiner Perspektive in den letzten Jahren total stark zugenommen. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr befürworte. Aktuell sind Regie-Team-Positionen total unter Druck, also alle freien, weil die Kürzungen betreffen vor allen Dingen unsere Gagen, unsere Budgets. Wenn wir weniger Kohle haben, um Glitzer zu zaubern, gibt's leider auch weniger Glitzer. Und wenn wir dann statt 3 Produktionen 5 im Jahr machen, um unsere Familie ernähren zu können, auch dann ist natürlich die Hingabe, die wir reingeben können und auch die Ressourcen, die wir reingeben können, sehr viel begrenzter. Sehr viel mehr Sorge macht mir in dem Zusammenhang tatsächlich sowas wie so ein allgemeiner Rollback, wo man auch so das Gefühl hat, diese Experimente auch von kollektiven Arbeiten werden eigentlich immer mehr zurückgetragen. Es gibt so ein Zurückwenden hin zu so Genius-Gedanken und leider bedeutet das für uns als SzenografInnen häufig, dass dann auch die Regiepositionen wieder mehr in den Fokus treten.
Es sind ja auch vor allen Dingen zum Beispiel RegisseurInnen, die sehr stark vom Visuellen kommen, die jetzt so auch zu Stars der Kunstwelt werden. Also so Leute wie Florentina Holzinger oder eben Ersan Montag, der den offenen Brief auch unterschrieben hat. Das sind RegisseurInnen, die mit ganz großen Bildern arbeiten und die bespielen jetzt zum Beispiel eben die Pavillons in Venedig, die ganz großen Ausstellungen. Ist die Wertschätzung in der Kunstwelt, also in der bildenden Kunstwelt für das Szenografische gerade größer als am Theater?
Naja, wenn man sich das so anguckt, kann man das schon denken, dass so seit 2000 es vor allen Dingen in der bildenden Kunst so einen Scenographic Turn gegeben hat. Wir verstehen uns halt wirklich so als Mittler zwischen zwei Welten. Man sieht das ja an Ersan Montag, der ja genauso in den bildenden Künsten wie auch in den darstellenden Künsten ganz fluide unterwegs ist. Aber auch mit welchem Fokus auch in der bildenden Kunst Raumwelten immer weiter gestaltet werden. Szenografien einfach auch sehr viel bewusster auch in Museumsausstellungen mit reingenommen werden. Wenn wir uns angucken, wie funktioniert im Moment gerade moderne Kommunikation, auch in der virtuellen Realität, da haben wir nur Räume überall. Und dieses Potenzial von raumbasierter Sprache, habe ich das Gefühl, wird eigentlich überall anders mehr geschätzt. im Moment als im Theater.
Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Grund, warum man mit einem deutschen Beitrag auf der Prager Quadriennale präsent sein sollte, eben weil sich da auch die Künste ja wahrscheinlich begegnen. Da gehen ja wahrscheinlich nicht nur Theatermenschen hin, sondern das ist sicherlich auch ein Vernetzungstreffen über die Genregrenzen hinaus.
Absolut. Und es ist vor allen Dingen auch nicht nur ein Branchentreffen, sondern es ist ja auch als Ausstellung gedacht. Da fliegen Menschen teilweise ein, es gibt Publikum, was da hinkommt. Und es hat halt eben diese bisher wenig bespielte, auch im deutschen musealen Kontext, wenig bespielte Schnittstelle zwischen Theater und Ausstellung. Und das macht das so wertvoll. Und drumherum lernt man ganz viel, weil es sind nicht nur die Länderausstellungen, sondern ein sehr großer zweiter Teil sind die Studierendenpavillons. Also auch dort ein Austausch auch unter den NachwuchskünstlerInnen. Und dazu gibt es die PQ Talks und PQ Workshops. Also jeder, der noch nicht in Prag war, muss da unbedingt mal hinfahren, nicht nur weil diese Stadt so wunderschön ist, sondern auch einfach, weil es sich so sehr lohnt, weil es so einen geballten Austausch auf ganz kleinem Kreis gibt. Und man muss nicht so lange laufen wie in Venedig.
Dann bleibt zu hoffen, dass das Auswärtige Amt vielleicht doch noch irgendwo ein Sackerl Geld findet, um einen deutschen Beitrag auf der Prager Quadriennale 2027 doch noch möglich zu machen, der wichtigsten Ausstellung nämlich für Szenografie und Bühnenbild. Dafür jedenfalls wirbt der Szenografiebund, in deren Vorstand ist Theresa Monferrett. Vielen Dank für den Besuch hier in Rang 1.
Vielen Dank.
Jetzt schauen wir nach Georgien. Dort verfolgt die Regierung einen russlandfreundlichen Kurs, gegen den sich die Bevölkerung wehrt. Gestern, am 28. November, jährten sich die Massenproteste in Georgien. Damals setzte die Regierung die Verhandlungen zur EU-Mitgliedschaft aus. Tausende gingen auf die Straße, unter ihnen auch viele Theatermacher. Im letzten Jahr hat sich das Land sehr verändert. Neue Gesetze greifen nicht nur die Protestierenden an, sondern auch die Kulturlandschaft, ganz besonders das Theater. Henrik Schütz war für uns in Georgiens Hauptstadt Tbilisi bei dem neu gegründeten Theater Haraki, eine von vielen kleinen Bühnen, die trotz allem weiterspielen.
Bevor das Publikum reingelassen wird, übt Supiko noch einmal ihren Monolog. Sie steht auf der Bühne des Theaters Haraki in Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens. Supiko trägt ein enges rotes Lederkleid und rechts und links von ihren Schultern hängen an schwarzen Schnüren zwei Babypuppen. Die Brüder Eteokles und Polyneikes.
Meine Figur stammt aus der antiken griechischen Mythologie. Es ist Antigone. Aber der Autor hat sie auf eine sehr witzige Art geschrieben, die dem Stil des gesamten Stücks entspricht. Und sie erzählt ihre Familiengeschichte in der Sprache von heute. Das ist irgendwie sensibel und sehr witzig.
Es geht los. Das Bühnenbild wird dominiert von rotem Stoff und goldenen Verzierungen. In Georgien versteht jeder sofort die Assoziation mit den Propaganda-Inszenierungen während der Sowjetzeit. In der Mitte der Bühne steht ein leeres Totenbett. Es erinnert nicht zufällig an das Mausoleum von Lenin in Moskau. Aber das hier im Theater Haraki, das ist leer. Die Unterdrücker Georgiens, sie leben noch.
Wir warten immer noch, was passieren wird, wann wir die rote Linie überschreiten, weil wir nicht wissen, was die rote Linie ist. Wenn sich zwei Frauen küssen oder schon wenn wir darüber reden, kommt es darauf an, wer im Publikum sitzt oder wer nicht im Publikum sitzt?
Aber einschüchtern lassen, das will Supiko sich nicht. Das Publikum an diesem Abend im Haraki ist sehr verschieden. Viele junge und alte Menschen sind gekommen. Die Show ist ausverkauft. Alle sind gespannt, wer heute Abend seine Kritik abbekommt. Es fühlt sich einfach nicht mehr frei an, in Georgien Theater zu machen. Vor einem Jahr erklärte sich die Partei Georgischer Traum zum Gewinner der Wahl. Vorwürfe der Manipulation überschatteten das Ergebnis. Und seitdem die Regierung angekündigt hat, den Weg in die EU auszusetzen, befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Und mittendrin das Theater.
Die größte Reaktion war der Streik. Es wurde in den Fabriken, in der Industrie gestreikt. Wir wollten uns dem anschließen. Wir hatten ein paar Treffen in den geschlossenen Theatern. Wir haben darüber gesprochen. Wir sind alle Menschen, die sichtbar sind. Man kennt unsere Gesichter. Wir dachten, lass uns ein Vorbild für andere sein.
Und mit Folgen. Ein eigenes Gesetz zielt auf die Theater ab. Über die Leitung entscheidet heute die Regierung. Getroffen hat es schon den Theaterdirektor David Doyashvili. Er spielte bei den Protesten eine wichtige Rolle, wurde dafür festgenommen und entlassen. Andere Theatermacherinnen wurden bedroht oder bei den Protesten verhaftet. Auch ein enger Freund von Sopiko wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt.
Mein Freund Andro Cicinazze. Wir standen diesen ganzen Monat zusammen, diesen schrecklichen Dezember letzten Jahres, und protestierten. Und wir haben nichts gemacht, nur laut geschrien.
Im Haraki ist der erste Teil des Stücks vorbei. Das Publikum geht an die kalte Novemberluft, um kurz durchzuatmen. Man unterhält sich über die Lage der Nation und wie man das Stück findet. Vor allem die roten Vorhänge haben Eindruck hinterlassen.
It's very risk. Risk and drum with color.
Es ist sehr riskant mit der roten Farbe. Das assoziiere ich oft mit Kommunismus. Und das heute in unserem Land. Aber die Schauspieler sind sehr talentiert und professionell.
Talent and professional with actors.
Es ist auch nicht das erste Mal, dass das georgische Theater durch schwere Zeiten muss. Schon während der Sowjetunion waren die Bühnen ein Ort des Widerstands. In der georgischen Theaterszene kennt jeder das Schicksal von Sandro Achmeteli. In den 1920ern bis 30ern war er der Direktor des wichtigsten Theaters in Georgien. Vielleicht sogar der ganzen Sowjetunion, dem Rustaveli. Eine Institution bis heute. Ermordet wurde er während des stalinistischen Terrors. Und in dieser Tradition des Widerstands versteht sich auch das Haraki. Besondere Bedeutung hat damals wie heute die georgische Sprache.
Unsere Sprache war der erste Feind der Sowjetunion. Das war damals das Problem und heute ist es wieder ein Problem für sie. Aber Probleme und Inspiration, die lieben sich. Daraus entsteht immer gute Kunst.
Die neue Generation, die hier Theater macht, sie hat nie etwas anderes erlebt als Freiheit. Und darin stecken viele auch ihre Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.
Ein Jahr nach den Massenprotesten gegen die Regierung in Georgien. Henrik Schütz war das mit ganz aktuellen Eindrücken aus der georgischen Theaterszene.
Die geniale Stelle.
Und die hat diese Woche für uns der Schauspieler und Iffland-Ringträger Jens Harzer. Er erinnert sich an einen besonderen Abend an einer prägenden Nebenspielstätte des Deutschen Theaters in Berlin.
Meine geniale Stelle. Von den vielen suche ich eine aus, nämlich. Bibiana Beklau und auch Marc Hosemann in Ostermeyers Disco-Pix noch an der Baracke. Ich erinnere mich vor allem an Bibi Beklau, wie sie in diesem Art sprachperformativen Auspowern dieses Stoffes von 2 Schauspielern, die den Text rausschreien. Da war, glaube ich, hinten noch ein Schlagzeuger, der die so begleitet hat, die beiden. Dass die Bibi Beklau in dieser Wildheit meines Erinnerung nach 4 oder 5 Momente hat, die das komplette Gegenteil waren, nämlich von einer so berührenden Zartheit hinter dieser Art Sprachpunk, dass ich damals, als ich das noch an der Baracke gesehen habe, mir dachte, was ist das für eine zarte Person, die hinter dem Punk wie eine Rose züchtet oder wie ein Blumenmeer aufmacht. Und dieser Punkt war so bewusst gesetzt und so berührend, dass ich das zu einer meiner schönsten 5 oder 6 Theatermomente nennen würde, weil es das Gegenteil war von dem, was eigentlich den Hauptpunkt des Abends ausmachte. Und das Gegenteil ist ja meist das Interessante. Das war die Stelle, die ich nennen würde.
Jens Harzer über Disco-Picks von Thomas Ostermeier. Ein Kultabend Ende der 90er Jahre an der Baracke des Deutschen Theaters in Berlin und auch am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Seine geniale Stelle. Und damit sagt Janis Elbira für Rang 1 für diese Woche tschüss.